Die kleine Seelsorgerei. Leben in einer unsicheren Welt. Von Angst zu Vertrauen. Von William P. Smith. Wir leben in einer furchterregenden Welt, einer Welt voller Gefahren. Wir fürchten uns nicht alle vor den gleichen Dingen, auf die gleiche Weise, in gleichem Maße, aber jeder ringt mit Angst. Manche Ängste sind rein individuell. Ob sie Spinnen über alles lieben oder eine Gänsehaut bekommen, wenn eine davon in ihrer Nähe ist, ist eine Frage ihrer einzigartigen Persönlichkeit und Lebenserfahrungen. Das betrifft ebenso Flugangst oder Ängstlichkeit vor Hunden sowie den Identitätsdiebstahl oder die Befürchtung, aus ihrem Haus ausgesperrt zu werden. Andere Ängste, wie vor dem Tod, vor einer chronischen, zehrenden Krankheit, vor Terroranschlägen oder schädlichem Wetter, sind allgemeinerer Natur. Diese Arten von Ängsten berühren uns alle auf irgendeine Weise. Sie sind Teil der menschlichen Erfahrung in unserem Leben inmitten einer kaputten, gefallenen Welt. Manchmal ist Angst förderlich. Wir kommen in diese Welt, ohne ihre Gefahren zu kennen, und wir müssen lernen, was wir vermeiden sollten. Kleinkinder wissen nicht genug, um sich von Bleifarbe oder Steckdosen fernzuhalten. Kinder müssen begreifen, dass man nicht in das Auto eines Fremden einsteigt und dass es gute und schlechte Berührungen gibt. Teenagern muss beigebracht werden, dass man nicht alles annehmen sollte, was Leute einem auf einer Party anbieten, nicht einmal von seinen Freunden. Es ist wichtig zu lernen, was in diesem Leben vermieden werden sollte. Manchmal allerdings nehmen ihre Ängste ein derartiges Ausmaß an, dass sie zu viel von ihrer Aufmerksamkeit beanspruchen. Wenn Angst Überhand nimmt, kontrolliert sie letztendlich ihr Leben und bestimmt, wo oder wo sie nicht hingehen werden und was sie tun oder nicht tun können. Gott hat niemals für sie vorhergesehen, dass sie von dieser Art von nicht zu beherrschender Angst gefangen gehalten werden. Stattdessen sehnt er sich danach, dass sie seine Liebe erfahren, die sie aus der Falle der lähmenden Angst befreit und Angst in ihre angemessenen Grenzen verweist. Bedauerlicherweise sind viele von uns bei dem Versuch, mit unseren eigenen Ängsten fertig zu werden, gescheitert. Es ist schon ironisch, aber oft sind die Dinge, die uns vermeintlich von Angst befreien sollen, genau die Dinge sind, die uns daran binden. Ungeeignete Wege, mit Angst umzugehen. Eine beliebte Methode, um mit Angst fertig zu werden, besteht darin, eine Barriere zwischen uns und die Gefahr aufzubauen, damit diese ihnen nicht näher kommen kann. Wir stellen Sicherheitsdienste ein. Wir überwachen unsere Grenzen. Wir kaufen Softwarefilter, um eingehende Dateien nach Viren, Würmern oder irgendeinem anderen Programmierungscode, der verheerenden Schaden mit unseren Festplatten anrichten könnte, zu durchsuchen. Nun, ich bin sehr dankbar für meine Softwarefilter und gleichermaßen dankbar, dass wir Grenzschutzbeamte beschäftigen, aber Barrieren sind niemals zu 100% effektiv. Irgendein arglistiges Computergenie ist meiner Sicherheitssoftware immer einen Schritt voraus. Terroristen benutzen das Darknet, um die Kontrolle der Geheimdienste zu umgehen. In einer beängstigenden Welt, in der Menschen darauf aus sind, anderen Leid anzutun, wird der bloße Versuch, sich selbst von Gefahr abzuschirmen, immer den Kürzeren ziehen. Eine zweite unangemessene Herangehensweise an die Gefahr ist die, verhindern zu wollen, dass schlimme Dinge passieren. Also versuchen Sie, sich auf so viele Eventualitäten wie möglich vorzubereiten. Vor dem Jahrhundertwechsel im Jahr 2000 gab es die Befürchtung wegen eines weltweiten Computerproblems. Die Menschen horteten Essen, Wasser, Treibstoff, Campingausrüstung, Batterien und so weiter. Sie glaubten, dass eine Computerpanne zur Jahrhundertwende Versorgungs- und Stromleitungen stören könnte, sodass es Probleme gäbe, unsere moderne Lebensweise weiterzuführen. Solche Sorgen wurden nach dem 11. September gesteigert, als Terroristen bewiesen, dass sie unsere Lebensweise erheblich verändern können. Vorbereitet zu sein klingt vernünftig, bis sie feststellen, dass es kein objektives Limit für diese Strategie gibt. Wie viel Material sollten sie ansammeln und lagern, um sicher zu sein? Genug für 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. Ein Mann, den ich kenne, füllte die Hälfte seines Kellers mit Vorräten für den Jahrhundertwechsel. Er räumte später ein, dass er es übertrieben hatte, aber es ist so einfach, dies zu tun. Wenn Sie versuchen, sich vor allen möglichen Zukunftsszenarien zu schützen, wird es schwierig zu unterscheiden, was vernünftig ist und was übertrieben ist. Eine dritte Herangehensweise, mit Angst fertig zu werden, ist, sich auf Informationen zu verlassen, um sie zu retten. Wenn sich auf Ihrer Haut ein Muttermal entwickelt, das Baby dauernd hustet oder ein Schneesturm Ihre Region gefährdet, können Sie sofort auf Ihrem Computer oder Smartphone googeln, um herauszufinden, wie man damit umgeht. Aber auch hier werden wir wiederum der gleichen Herausforderung gegenüberstehen. Wann ist genug Information genug? Wir haben alle schon ein gefährliches Unwetter erlebt, das in eine Richtung umschlug, die niemand erwartete. Wir haben alle schon Freunde gehabt, die auf mysteriöse Weise an Krebs erkrankten, kurz nachdem eine jährliche Vorsorgeuntersuchung ihnen einen ausgezeichneten Gesundheitszustand bescheinigte. Der Aktienmarkt kann in einigen wenigen Stunden dramatisch fallen und nahezu Ihr Ruhestandskonto vernichten, obwohl Sie ihn gerade heute Morgen überprüft haben. Wie wissen Sie, wann Ihre aktuellen Informationen ausreichend sind? Wenn Ihre Herangehensweise bei Gefahr darin besteht, informiert zu sein, werden Sie jeden wachen Moment damit verbringen müssen, sich zu fragen, ob Sie genügend Informationen haben. Unangemessene Strategien wirken sich auf Ihren Glauben aus. Was das Ganze noch schlimmer macht, als nur wirkungslos zu sein, ist, dass diese Strategien schrittweise ihre Beziehung mit Gott schwächen. Wo passt Gott in eine Welt hinein, in der sie denken, sie können sich selbst beschützen, indem sie gewissenhaft oder vorsichtig sind? Sie werden Gott nicht um Weisheit bitten, sie haben bereits Informationen. Sie werden nicht im Gebet um seine Versorgung bitten in Zeiten der Ungewissenheit, sie haben Kisten mit Konserven und Flaschenwasser. Sie werden nicht während Trockenperioden oder Überschwemmungen um seine Barmherzigkeit bitten. Sie werden den Wettersender checken, um herauszufinden, wie die Lage aussieht. Sie wenden sich nur in extremen Fällen an ihn. Aber dann werden sie keinen Grund haben, ihm zu vertrauen, weil sie im Laufe der Zeit keine Beziehung mit ihm aufgebaut haben. Sie werden zu einem funktionellen und praktischen Atheisten werden, mehr auf ihre Rentenansprüche vertrauend als auf den Gott, der das tägliche Brot verspricht. Wahrer Glaube wirkt sich auf ihre Strategien aus. Um anzufangen, ihre Umklammerung zu lösen, welche die Angst bewirkt, müssen sie neu lernen, dass Gott eine größere Quelle der Sicherheit ist als irgendeine menschliche Strategie. Was gibt Ihnen diese Zuversicht? Lesen Sie nach, wie der Herr verängstigte Menschen tröstet. Von 1. Mose bis Offenbarung beginnt Gott regelmäßig Gespräche mit seinem Volk mit Worten wie den folgenden: Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, oder sei stark und mutig. Er sagt diese Dinge, um Menschen, die von ihren Ängsten geschwächt werden, anzuspornen und zu ermutigen. Er erkennt nicht nur, dass verängstigte Menschen besonderer Sorgfalt bedürfen, sondern er steht bereit, um sie ihnen zu schenken. In seinem Herzen gibt es einen besonderen Platz für sie, wenn sie verängstigt sind. Er droht nicht oder setzt uns unter Druck. Er bewegt sich auf sie zu, sich danach sehnend, ihre Angst zu verringern. Er lädt sie ein, sich auf ihn zuzubewegen mit dem gleichen Ziel. Der Name des Herrn gleicht einem starken Turm. Der Rechtschaffende läuft dorthin und ist in Sicherheit. Wenn sie ihre größte Sicherheit in ihrer Beziehung mit dem Herrn finden, sind sie frei zu leben, ohne von Angst bestimmt zu werden. Manchmal bedeutet das, dass sie mit einem klaren Verstand vor Gefahr fliehen werden. Zu anderen Zeiten mögen sie sich selbst überraschen, indem sie sich auf Gefahr zubewegen, weil sie überzeugt sind, das ist, wo Gott sie haben will. Andere Leute könnten denken, sie sind einfältig, aber sie werden wissen, dass es keinen sichereren Ort auf der Erde gibt als dort, wo Gottes Ruf sie hinführt. Treue Reaktionen auf echte Gefahren. Sie werden in schwierigen Situationen nicht alleine sein. Die Schrift stellt ihnen Menschen vor, die nicht fahrlässig oder waghalsig waren, sondern sich zeitweise auf Gefahr zubewegten, glaubend, dass Gott es gut mit ihnen meint. Befassen Sie sich mit der Erfahrung des Apostel Paulus, als er seine letzte Missionsreise beendete, indem er nach Jerusalem zurückkehrte. Einer seiner Partner, Lukas, dokumentiert Folgendes: Wir blieben einige Tage dort, und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus zu uns. Er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte: Der Heilige Geist sagt Folgendes: Genauso wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an die Menschen fremder Völker ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch Paulus entgegnete: Warum weint ihr? Weshalb macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Paulus hatte etwas sehr Reales zu befürchten. Gott verhieß ihm, dass er als Gefangener gebunden werden würde. Weil seine Freunde verstanden, wie gefährlich dies war, bemühten sie sich sehr, ihn zu überreden, nicht zu gehen. Ihre Tränen und Worte brachen Paulus das Herz, doch anstatt zurückzuweichen oder zu versuchen, die Gefahr zu bagatellisieren, nahm er sie bereitwillig an. Er realisierte, dass Gott ein größeres Ziel im Sinn hatte, als ihn in diesem Leben zu beschützen. Er gab der starken und nachvollziehbaren Versuchung, sich selbst zu schützen, also nicht nach. Macht Paulus' Entscheidung, Gott zu vertrauen, Sinn für sie? Wenn ihr Ziel im Leben ist, so gefahrlos wie möglich zu leben, dann wird sie diese Entscheidung nicht überzeugen. Sie kann es nicht. Es wird nicht vernünftig erscheinen, sich selbst in Gefahr zu begeben wegen dem, was Gott auf der Erde tut. Stattdessen werden sie sein Reich auf die Größe herunterschrumpfen, die ihre Ängste bequem finden. Traurigerweise werden sie verpassen, das Reich Gottes zu erkennen, wie es auf dieser Erde voranschreitet, alles zurückfordernd, das mit dem Sündenfall verloren gegangen ist. Paulus verstand, dass, obwohl Gefahren und Bedrohungen in diesem Leben real sind, der endgültige Triumph von Christi Reich sogar noch realer ist. Wie Jesus zuvor sagte: Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Jesus weiß, sie können sowohl Frieden als auch Mut haben, während sie sich realen Gefahren stellen. Jesus war keine realitätsfremde, optimistische Person, noch sprach er aus Unwissenheit heraus. Er verstand genau, wie gefährlich dieser Planet sein kann. Die Leute verschworen sich heimlich gegen ihn in Hinterzimmern. Sie versuchten ihn zu ergreifen. Die Meute versuchte ihn zu steinigen oder ihn von einer Klippe zu werfen. Täglich lebte er in Gefahr, von Feinden umgeben, sichtbar und unsichtbar. Allerdings beachten sie, dass er nicht von Angst bestimmt wurde. Er verschwendete keine Zeit damit, alles Mögliche über seine Feinde herauszufinden. Er versuchte nicht, ihre Pläne aufzudecken, ihre Anführer aufzuspüren oder herauszufinden, wo sie ihre Versammlungen abhielten. Er verließ sich nicht auf Informationen, um sich zu retten. Er versuchte nicht, seine Feinde ins Abseits zu drängen. Er manipulierte seine Nachfolger nicht mit provokanten Reden, um sie gegen die religiösen Anführer aufzuhetzen, hoffend, dass sie die Bedrohung des Hohen Rats unwirksam machen würden. Er lief weder weg, noch versteckte er sich. Als Jesus wusste, dass die Zeit gekommen war, die für ihn von seinem Vater festgesetzt war, schritt er entschlossen nach Jerusalem, wissend, was dort auf ihn wartete. Auf diese Weise verkörperte er 1. Petrus 4, Vers 19: Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Konfrontiert mit tatsächlichen, tödlichen Gefahren, lebte Jesus in der Realität, dass Gott das Universum regiert. Er konnte sich auf die beängstigenden Dinge seines Lebens zubewegen, weil er wusste, dass sie auch innerhalb der Grenzen waren, die sein Vater für sie und für ihn gesetzt hatte. Mehr als das wusste er, dass Gott beabsichtigte, sein Reich durch diese Dinge herbeizuführen. Man kann seine Zuversicht heraushören, als Pilatus versucht, ihn mit der Realität zu konfrontieren. Da spricht Paulus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Oder umschreibend: Hast du keine Angst vor mir? Ich kann dich töten. Worauf Jesus antwortet: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Jesus lebte daran glaubend, dass Gott souverän über alle menschlichen Angelegenheiten herrscht. Deshalb musste er sich nicht vor Pilatus beugen und buckeln, als ob sein Schicksal von den Taten dieses einen Menschen abhinge. Jesus musste nicht versuchen, sein Schicksal zu kontrollieren, weil sein Vater es bereits tat. Deshalb konnte er sich seinem treuen Vater anvertrauen. Und während er dies tat, tat er weiterhin Gutes. Er kannte das Ziel, das er auf der Erde hatte. Letztendlich war es Erlösung für sein Volk zu erringen. Aber auf dem Weg arbeitete er, um die Gnade und Heiligkeit Gottes auf jede Weise zu vermitteln. Anstatt sich Sorgen darüber zu machen, was andere im Schilde führten, war er verzehrt damit, wie er Gott verherrlichen und seinem Volk dienen konnte. Nicht damit, wie er sich selbst schützen und behüten konnte. Gott sei Dank behielt er seinen Fokus auf andere, Weil Jesus nicht in Angst lebte, erhaschen wir einen Blick darauf, wie Gott ist, durch sein Leben. Mehr als das machte Jesus uns durch seinen Tod frei von dem, was jeden von uns in Schrecken versetzen sollte: der Sünde, dem Tod und für immer von Gott ferngehalten zu werden. Weil er den Preis für unsere Sünde bezahlt hat, beseitigte er die einzige Sache, um unsere Ängste zu überwinden, die uns trennen konnte von Gott und seiner Kraft in unserem Leben. Sie sind frei, die gleiche Berufung für ihr Leben anzunehmen, die auch Jesus ergriff. Gott und die Träger seines Abbilds mit rücksichtsloser Hingabe zu lieben. Es ist eine wundervolle Berufung, aber sie vertrocknet, wenn sie in Angst leben. Glücklicherweise können sie, wie die ängstlichen Jünger auch, Mut fassen und ermutigt sein. Ihr König trat der Gefahr bereits gegenüber und legte bereitwillig sein Leben nieder, um sie von ihren Ängsten, sowohl rechtmäßigen als auch anderweitigen, zu befreien. Praktische Anregungen zur Veränderung. Besinnen Sie sich darauf, dass Gott seine Welt regiert. Das ultimative Gegenmittel gegen Angst besteht darin, sich darauf zu besinnen, dass Gott die Welt regiert. Es wird keine einfache Aufgabe sein, sich an diese Realität zu erinnern, weil Sie in einer Welt leben, die Überstunden macht, um Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre vielen Gefahren zu lenken. Erstens, fangen Sie an, eine Liste von Bibelstellen zu erstellen, die den Fokus auf Gottes wunderbare Beteiligung in dieser Welt im Allgemeinen und in Ihrem Leben speziell legen. Vielleicht durchsuchen Sie eine Studienbibel oder Konkordanz, fragen einen Freund oder schreiben Ihrem Pastor eine E-Mail. Als nächstes beziehen Sie diese Liste auf sich. Jedes der allgemeinen Versprechen Gottes trifft auf jede Person zu, die auf Jesu Opfer vertraut und macht sie zu einem Teil von Gottes Familie. Sie können sich also bewusst machen, dass Ihr Leben nicht einen Tag zu früh enden wird, weil jeder Tag von ihm bereits bestimmt war, als noch keiner von Ihnen war. Erinnern Sie sich daran, dass der eine, der in der Lage ist, die Anzahl Ihrer Haare zu zählen, zutiefst involviert ist in den wichtigeren Bereichen Ihres Lebens. Gott wird dafür sorgen, dass jede einzelne Sache, die Sie tun oder erleben, so geändert wird, dass sie Ihnen irgendwie zugutekommt. Eines aber wissen wir: alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Römer 8, Vers 28. Denken Sie daran, er ist involviert mit Macht, um Ihnen Gutes zu tun, sogar in den beängstigenden Zeiten. Zweitens, Lieder sind eine großartige Möglichkeit, wenn die Angst überwältigend erscheint, um das Gleichgewicht in unserem Leben wiederherzustellen. Als ich zum dritten Mal in West Philadelphia überfallen wurde, erwischte ich mich dabei, wie ich darüber nachdachte, eine Waffe mit mir zu führen, um einen weiteren Überfall abzuwehren. Der Ort, von dem ich dachte, ihn gut zu kennen, war unübersichtlich und bedrohlich geworden und ich fühlte mich nicht mehr sicher. Schlimmer noch, Gott schien machtlos zu sein. Ein gut geöltes Stück Metall bot an, seinen Platz einzunehmen, indem es handfestere Sicherheit versprach, als er dargeboten hatte. Wissend, dass ich etwas brauchte, das meine verdrehte Denkweise ausgleichen würde, fing ich an, in meinen Andachten zu mir selbst »This is my father's world« zu singen, während ich den Bürgersteig entlang ging. Ich fand besonderen Trost und Kraft in der Zeile »And though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet«, wörtlich übersetzt, »und obwohl das Unrecht oft so stark erscheint, ist Gott dennoch der Herrscher.« Gibt es Lieder, die zu ihnen über Gottes besondere Freundlichkeit und Güte sprechen, wenn sie Gefahren gegenüberstehen. Lieder wie zum Beispiel »It is well«. Im Deutschen ist das Lied bekannt unter dem Namen »Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt« oder auch »Mir ist wohl in dem Herrn«. Oder »Blessed be your name«, wörtlich übersetzt »Gepriesen sei dein Name«. Singen Sie zu sich selbst und lassen Sie deren Wahrheiten Ihre erschütterte Zuversicht erneuern. Drittens, auch wenn die moderne Gemeinde von Glaubensbekenntnissen und Katechismen abgekommen ist, können Sie, wenn Sie Gefahr gegenüberstehen, kurze, kraftvolle Erinnerungen an Gottes Souveränität bereitstellen. Zum Beispiel fragt die erste Frage des Heidelberger Katechismus: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort lautet folgendermaßen: Dass ich mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, darüber zu meditieren, was wahr ist, als eine Methode, um die Angststimmen Ihrer Kultur zu übertönen. Vielleicht wollen Sie diesen Abschnitt auswendig lernen, damit er Ihnen leicht in den Sinn kommt, wenn Sie etwas Furchterregendem gegenüberstehen. Als ein Bonus bietet der Katechismus auch Bibelangaben an, die helfen werden, Ihre Liste an auswendig gelernten Bibelstellen zu vervollständigen. Zuletzt, besonders in einer Kultur, deren Betonung auf einem erfüllten Leben schon jetzt liegt, müssen Sie sich darauf besinnen, dass Gott ewige Sicherheit und Geborgenheit anbietet, nicht zeitliche. In Asien wurde der Apostel Paulus und seine Freunde mit etwas konfrontiert, das so überwältigend war, dass sie überzeugt waren, sie würden sterben. Das ist besorgniserregend. Ich habe einigen Dingen im Leben gegenübergestanden, die ziemlich beängstigend waren, aber nichts, von dem ich mit Sicherheit wusste, dass es keinen Ausweg mehr gab. Vielleicht waren Sie schon einmal in so einer Situation. Falls das der Fall ist, haben Sie Paulus zur Gesellschaft. Was mich erstaunt, ist seine Reaktion. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Beachten Sie, dass er sagt, dass diese beängstigenden Ereignisse nicht ohne Grund stattfanden. Er sagt nämlich damit: Die Gefahr, die er gegenüberstand, hatte Sinn und Zweck. Eine größere führende Kraft war involviert. Können Sie Paulus' Vertrauen auf Gottes gutes Wirken in seinem Leben erkennen, sogar als dieser sie der Gefahr aussetzte? Das ist kein verbreitetes Verständnis des Evangeliums, aber es ist notwendig, wenn Sie Ihren Ängsten gegenübertreten werden. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Art von Glauben, die Paulus hatte, und Sie werden noch mehr erstaunt sein. Er sagt nicht, dass er Gott vertraute, sie vor dem Sterben zu bewahren. Stattdessen wurde er sogar noch überzeugter von einem Gott, der Menschen wieder lebendig macht, nachdem sie gestorben waren. Das ist wirklich nicht üblich. Wir bevorzugen, einem Gott zu vertrauen, der verspricht, Menschen aus gefährlichen Situationen herauszuholen, nicht einem, der sie jetzt sterben lassen und sie später auferwecken könnte. Es fällt uns schwer, es mit einem Gott zu tun haben, der bedingungslos verspricht, dass wir irdischem Verlust oder Gefahr gegenüberstehen werden, wenn wir ihn lieben wollen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Matthäus 16, 25. Viele von uns würden vielleicht einen anderen Gott bevorzugen. Um in dieser beunruhigenden Welt zu leben, ohne von Angst verzerrt zu werden, müssen sie lernen, wie Paulus, größeres Vertrauen zu diesem unbequemen Gott zu haben. Sie müssen glauben, dass sein ewiger Schutz besser und weiser ist als irgendeine gegenwärtige Sicherheit, die sie an diese Stelle setzen könnten. Fassen Sie klare Gedanken und begeben Sie sich nach außen. Die primäre Folge von Angst ist, Sie davon abzuhalten, klar zu denken. Hier sind ein paar Fragen, die Ihnen helfen können, das Chaos in Ihren Gedanken zu entwirren und einen Weg zu weisen für den nächsten Schritt. Erstens, was fürchten Sie, könnte in dieser beängstigenden Situation, der Sie gegenüberstehen, passieren? Zweitens, falls es tatsächlich passieren würde, was von dem, das Sie wertschätzen, könnten Sie verlieren? Gesundheit, Besitztümer, Beziehungen, ein Gefühl der Sicherheit, Ihren Ruf, Friedlichkeit, Zeit, Erfolg. Drittens, die Dinge in Frage 2 sind alle gut und wichtig, aber fragen Sie sich selbst, ist es möglich, dass mir diese Dinge zu wichtig geworden sind? Eine einfache Möglichkeit, um festzustellen, ob irgendein Besitztum oder Verlangen zu ersehenswert geworden ist, ist sich selbst zu fragen, wenn ich im Himmel ... hätte, aber Jesus nicht hätte, wäre ich trotzdem glücklich, dort zu sein? Wenn Sie ehrlicherweise Ja antworten müssen, seien Sie nicht überrascht. Es ist sicherlich nicht das erste Mal, dass Sie irgendeinen Teil von Gottes Schöpfung ihm vorgezogen haben. Sie mögen jedoch nicht bemerkt haben, wie viel Raum Sie der Angst in Ihrem Leben eingeräumt haben, indem Sie etwas wichtiger als Gott machen. Denken Sie darüber nach. Wenn Sie etwas mehr wertschätzen als Gott und seine Gegenwart, werden Sie sich jedes Mal, wenn diese Sache gefährdet ist, verängstigt fühlen. Tun Sie also Buße. Jesus sagt, dass es Sie seiner unwürdig macht, irgendetwas oder irgendjemanden mehr zu schätzen als ihn. Diese Sichtweise hält Sie in der Welt der Angst gefangen. Viertens, wenden Sie sich nun nach außen und fragen Sie, inwiefern hat mich mein Fokus auf die Angst davon abgehalten, Christi Liebe anderen mitzuteilen? Hat die Angst davor, sich in einem fremden Viertel zu verfahren, Sie davon abgehalten, zu dem Haus Ihrer Schwester zu fahren? Sind Sie so mit diesem seltsamen Knoten auf Ihrer Brust beschäftigt, dass Sie die Bedürfnisse Ihrer Familie und Freunde vernachlässigt haben, während Sie auf Ihren Arzttermin warteten? Hält die Angst, dass Ihre Kinder Schaden leiden könnten, Sie davon ab, Sie auf die diesjährigen Missionsreise mitzulassen? Hat die Angst, Ihren Lebensstandard vielleicht senken zu müssen, Sie davon abgehalten, das zu spenden, von dem Sie wissen, dass Gott Sie dazu auffordert? Hat Angst vor einem unangenehmen Gespräch Sie davon abgehalten, in der Gemeinde auf Fremde zuzugehen? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zumindest einen Punkt von konkreter Angst aufzuschreiben und wie sie Sie davon abgehalten hat, die Menschen um Sie herum zu lieben. Angst sorgt dafür, dass Sie sich von Menschen, die auf Sie angewiesen sind, zurückziehen, indem sie ihre Welt auf immer kleinere Sicherheitszonen einengt. Buße beginnt, ihre Welt wieder zu öffnen. Sie ist der erste Schritt, gegen ihre Angst vorzugehen, um jemand anderem zugute zu kommen. Fünftens. Nachdem sie ausfindig gemacht haben, was sie dazu bewegt hat, sich von Menschen wegzubewegen, denken sie nun darüber nach, wie sie sich auf jemanden zubewegen können, der sie braucht. Fragen Sie, welchen kleinen Schritt muss ich für das Wohl eines anderen machen? Diese positive Motivation ist ein wichtiger Schritt, Ihnen zu helfen, Ihre Angst vor den Gefahren, die Sie sehen, zu überwinden. Erwägen Sie die folgenden Vorschläge, um jede der oben erwähnten Ängste anzugehen. Beachten Sie besonders, wie viele davon die Hilfe der Gemeinde Christi in Anspruch nehmen, um ihnen auf dem Weg zu helfen, jemanden zu lieben, indem sie ihre Angst überwinden. Können Sie einen Freund fragen, der mit Ihnen zu Ihrer Schwester fahren wird, sowohl um die Karte zu lesen, als auch um zu helfen, Probleme zu lösen, falls Sie sich verfahren? Welche Fragen können Sie den Menschen um Sie herum über Ihren Tag stellen, anstatt sich mit Ihren eigenen körperlichen Problemen zu befassen? Reden Sie mit Ihrem Jugendpastor über Ihre Ängste in Bezug auf Ihre Kinder. Werben Sie andere Eltern an, um für Sie zu beten. Essen Sie mit Familien zu Abend, die vorherige Missionsreisen mitgemacht haben, und fragen Sie, wie Sie mit Ihren Ängsten umgegangen sind. Bitten Sie Gott, Ihnen ein Herz zu schenken, das sich mehr um andere Menschen in Not sorgt als um Ihre Besitztümer. Finden Sie heraus, was andere benötigen, das sie bereits haben, und finden Sie Wege, es mitzubenutzen. Üben Sie zu sagen: Hallo, mein Name ist so und so. Ich glaube nicht, dass wir uns schon kennengelernt haben. Bis es sich natürlicher anfühlt. Bitten Sie einen Freund aus Ihrem Hauskreis, sich mit Ihnen zu verbünden, diese Woche in der Gemeinde eine neue Person kennenzulernen. Für jedes Angstthema, das Sie aufgeschrieben haben, überlegen Sie sich Wege, wie Sie sich trotz Ihrer Angst auf andere zubewegen können. Es könnte hilfreich sein, mit einem Freund oder Pastor darüber nachzudenken. Keiner dieser kleinen Schritte wird Sie von Ihren Ängsten heilen, aber sie werden helfen, den Griff, in dem sie die Angst hat, zu lockern. Nach jedem weiteren Schritt werden Sie größeren Frieden und Mut in diesem Leben finden, wie Jesus es Ihnen versprochen hat, auch wenn die Welt selbst nicht weniger gefährlich geworden ist.